Die Witwe, die ihre schwierige Lage annimmt, kann eine innere Größe gewinnen, die den Reichen kaum erreichbar ist. Sie lernt zu unterscheiden zwischen dem, was vergeht, und dem, was bleibt. Sie weiß, dass Gott sich um sie kümmert. Die Witwe von Sarepta in der Elia-Erzählung ist ein Beispiel für eine solche Haltung. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr: Fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Krug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, beim ersten Lesen des heutigen Evangeliums beschlich mich die Frage, ob Jesus mit seinen Drohworten gegen die Schriftgelehrten und mit dem Beispiel von der armen Witwe und ihrem Opfer nicht vielleicht die Kirche von heute gemeint haben könnte. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge, in der Kirche, die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Das erinnert mich doch sehr an Pontifikalämter und sonstige Verhaltensweisen, die manchmal im Klerus anzutreffen sind. Das Gegenbild dazu ist die arme Witwe, die sozusagen ihre letzten Spargroschen in den Opferkasten wirft. Sie tut es, um zu zeigen, dass sie ihre ganze Hoffnung auf den befreienden Gott Israels setzt. Diese arme Witwe erinnert mich an die Gemeinde- und Kirchenmitglieder, die sich engagiert für die Verkündigung der frohen Botschaft einsetzen, die Zeit, Kraft und auch finanzielle Mittel dafür bereitstellen und jetzt überhaupt nicht mehr verstehen können, was da in unserer Kirche so los ist. Meine Schwestern und Brüder, wenn jemand hier bei uns und von uns aus der Kirche ausgetreten ist, dann erhält dieser Mensch von mir einen Brief mit der Bitte, mir doch die Gründe für seinen Kirchenaustritt mitzuteilen. Und viele antworten mir sehr bewegt davon, wie sehr sie von ihrer Kirche enttäuscht sind. Nur die wenigsten schreiben, dass sie so und so mit Glauben und Kirche nichts anfangen können, sondern als Baby ungefragt getauft wurden und jetzt einfach konsequent einen Schlussstrich ziehen wollen. Die Frage ist für mich und für uns als Gemeinde: Wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Vielleicht erzähle ich Ihnen einfach, wie es dazu kam, dass ich Priester geworden bin und es auch immer noch bleiben möchte. Eigentlich waren wir eine ganz normal katholische Familie, für die Mitfeier der Sonntagsmesse selbstverständlich war. Da gab es andere Familien im Dorf, die viel strenger katholisch waren. Als ich einmal, mit Beginn der Pubertät, sonntags nicht mit in die Messe wollte, da haben mich meine Eltern in Ruhe gelassen. Na, dann gehst du halt nicht mit. Kein Druck, kein Zwang. Aber so ganz allein nach Haus, das habe ich irgendwie nicht ausgehalten und habe mich dann hinterhergeschlichen. Und dann bekamen wir in Oberdollendorf einen Hilfsgeistlichen, der eigentlich an der Bonner Uni den Doktor machen wollte und dann aber unser Pastor wurde, Georg Kalkert. Dessen Predigten waren für uns Jugendliche äußerst spannend, weil das nicht so das gewohnte fromme Gesülze war, sondern kritisch und immer aktuell. Mit ihm haben wir dann später das Buch des Theologen Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt, gelesen. Da wurde dann für mich und auch für die anderen Kirche auf einmal spannend, sozusagen ein Krimi, denn Kirche war noch nie so, wie Jesus Gemeinde gebaut hatte. Kirche war schon immer ein verkommener Sauhaufen und die Kirchengeschichte erzählt davon bis heute Bände. Und trotzdem verkündet dieser Sauhaufen von Kirche bis heute die frohe Botschaft Jesu Christi. Diese Botschaft, die ihr selbst zum Gericht werden kann. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet, sagt Jesus über die Schriftgelehrten. Meine Schwestern und Brüder, ich war nie Messdiener und bin nicht im Dunstkreis von Weihrauch, Sutanenträgern und Klerikalismus groß geworden. Und von meiner Erziehung her kenne ich es auch nicht, Obrigkeiten zu gehorchen, nur weil sie Obrigkeiten sind. Die Beschäftigung mit der Frage, wie hat Jesus Gemeinde gewollt, hat mich dann dazu geführt, Priester zu werden, und zwar nach dem Motto, wenn ich will, dass Kirche und Gemeinde so werden, wie Jesus es gewollt hat, dann muss ich halt den Jesus machen. Bis vor ein paar Jahren hätte ich nie daran gedacht, dass ich das da tun darf, wo ich herkomme. Mir macht es Freude, wenn ich jetzt zusammen mit den Werkgefährten von damals, einer von denen sitzt auch in unserem Pfarrgemeinderat, der Johannes Herzog, wenn ich mit denen daran arbeiten darf, dass wir Gemeinde nach dem Willen Jesu sein können. Umso mehr aber belastet es mich auch, wenn andere Weggefährten von damals heute die Segel streichen, aus der Kirche austreten und sagen, ich kann nicht mehr, und die Brocken hinschmeißen. Ich verliere da nicht nur ein statistisches Kirchenmitglied, sondern ich verliere da einen Freund, eine Freundin, meine Schwester, meinen Bruder, eben einen Weggefährten, eine Weggefährtin hin zu der Gemeinde oder Kirche, wie Jesus sie gewollt hat. Das tut verdammt weh. Ich bleibe und störe auch, damit das Vehikel Kirche nicht mit dem Reich Gottes verwechselt wird und damit die langen Gewänder nicht mehr Macht gewinnen als das Opfer der armen Witwe. Ich bleibe, weil die Kirche nicht das Reich Gottes ist, sondern nur ein Vehikel auf dem Weg dahin. Und ich folge dabei dem, was mir bei meiner Weihe gesagt wurde. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Das Geheimnis des Kreuzes aber, meine Schwestern und Brüder, ist, dass Gott sich selbst in Jesus Christus auf den Weg der Hingabe gemacht hat. Hingabe statt Herrschaft. Strukturreformen, Zulassung der Frauen zum Priesteramt oder Abschaffung des Zölibats, das sind alles belanglose interne Streitereien innerhalb der Kirche. Belanglos, weil sie nichts mit unserer Sendung zum Heil der Menschen zu tun haben. Um das Heil der Menschen sollte es uns gehen. Eben um das Reich Gottes, das in unserem Miteinander aufleuchten kann. Und das geht nur, wenn wir trotz aller innerkirchlichen Widerwärtigkeiten Hingabe wagen. So wie die Witwe aus Sarepta, so wie die arme Witwe aus dem Evangelium. Amen.